das ist eine Sache, die wir alle teilen, ist, dass wir gerne lernen. Wenn du nicht gerne lernen willst, wirst du hier nicht erfolgreich sein, sondern jeden da rauszugehen und zu gucken, ob ich nicht irgendwas besser machen kann, ob ich nicht was klarer machen kann, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Ich glaube, das ist so unser Drive für uns alle, die halbwegs Erfolg haben.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Guten Tag, ich freue mich sehr, Sebastian begrüßen zu dürfen. Hi Sebastian.
Hallihallo.
Das ist was ganz Besonderes, weil du tatsächlich übersee in Texas ansässig bist und meine erste Zoom-Aufnahme und deswegen die Anreise auch etwas weit, um dich zu besuchen.
Genau.
Genau. Wo bist du genau in Texas?
Wir sind in Whitesboro, Texas, was ungefähr eine Stunde nördlich von Dallas ist.
Und das ist ja ziemlich nah an Oklahoma und das ist ja so ein bisschen das Zentrum der Turnierszene, kann man das so sagen?
Genau, genau. Das ist bei uns Whitesboro, dann die nächste Stadt südlich ist Collinsville, Tioga, Pilot Point. Das sind alles Pferdestädte, wo hier viel los ist, was das Pferdegeschäft angeht. Und dann weiter nördlich Marietta und Ardmore, wo auch nochmal viel Pferde sind. Das wäre dann Oklahoma.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe dich ja letztens angerufen und habe dich erstmal gefragt, ob du noch Deutsch sprechen kannst, weil du sprichst nicht mehr viel Deutsch im normalen Leben, oder?
Ein bisschen noch. Nicht mehr so arg viel, aber noch genug, damit ich es beherrsche.
Ja, sehr schön. Dann üben wir heute doch mal ein bisschen. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir kennen uns ja schon was länger. Vielleicht willst du einmal kurz erzählen, wo wir uns haben kennengelernt.
Ja, wir haben uns kennengelernt auf eurem Hof vor langer, langer Zeit. Die Jahre möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber ist schon ein paar Tage her. Ich bin damals gekommen, so in den Sommerferien zu euch, zum Reiten, zum Besserwerden lernen, habe für eigene Pferde mitgebracht, von euch Verkaufspferde mitgeritten und habe da so gut wie jeden Sommer in meinen Teenage-Jahren verbracht und habe unheimlich viel gelernt und so haben wir uns kennengelernt. Du warst ja noch eine ganze Ecke jünger als ich, aber das war so auch mein Start, was das Reiten angeht oder beruflich, sage ich mal, was das berufliche Reiten angeht.
Genau, ich kenne dich noch in Anführungszeichen über Ferien und als Praktikanten in Anführungszeichen. Genau. Und vor allem kenne ich noch die Miss Gray Bekeko, die ist mir im Sinn geblieben, da kommen wir gleich noch zu. Wie alt bist du denn jetzt, wenn man fragen darf? Bei Männern darf man
jetzt bin ich 40.
Okay, ja, siehst du, ich bin 37, warst in der Ecke älter. Ja, sehr schön. Dann vielleicht willst du kurz mal erzählen, wo du in Deutschland herkommst und wie du mit dem Reiten angefangen hast.
Ich komme ursprünglich aus Kassel. Als ich klein war, hatten meine Eltern immer Interesse an Pferden und haben so ein bisschen rumgemacht mit Pferden. Ich hatte wirklich keine Lust damit, irgendwas zu machen. Das kam erst später, als ich vielleicht 11, 12 war, wo ich wirklich anfangen wollte zu reiten, habe dann so normale Englisch-Reitstunden genommen. Und dann haben wir uns so nach und nach vorgetastet, haben verschiedene Rassen geritten, verschiedene Reitweisen, Englisch, Western. Und dann irgendwann bin ich wirklich so am Westernreiten hängen geblieben. Habe mir dann damals überlegt, nachdem ich mich so entschlossen hatte, weißt du was, das mache ich doch vielleicht beruflich, habe ich gedacht, weißt du was, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das aussieht mit der Reining, weil ich einfach keine Erfahrung hatte. Wir haben Allround-Pferde geritten und hatte auch so wirklich keine Möglichkeit, wirklich Reining auszuprobieren oder mir helfen zu lassen. Deswegen waren die Allround-Pferde immer die beste Geschichte damals. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was, jetzt möchte ich mal Reining-Pferde reiten. Und dann haben damals deine Eltern vermittelt, dass ich zu Carstens gehen kann für 6 Monate. Da war ich, glaube ich, 18 oder so. Und das war das erste Mal, dass ich auf dem Reining-Pferd gesessen habe. Und von da aus ging das dann immer weiter.
Genau, Jeff und Larry Carsten in Wisconsin, da war ich auch ein halbes Jahr in meiner Schulzeit. Da war auch der Emanuel Ernst. Also haben meine Eltern einige Leute rübergeschickt. Das war so unsere Kontaktadresse, um sich in Amerika mal reinzuschnuppern.
Ja, genau. Und ich habe denen viel zu verdanken, also dass die mich genommen haben damals, weil ich relativ grün war. Und dann, die haben viel mit mir gemacht, mir ganz viel beigebracht innerhalb der ersten 6 oder 8 Monate.
Ja, sehr schön. Ja, vielleicht willst du noch mal kurz zu deiner Jugend zurück. Also du bist selber früher Allround geritten, deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, die Miss Gray Bekeko war so eine schicke Schimmelstute. Die hast du früher schon geshowt im Westernbereich, ne?
Ja. Wir haben damals als Jugendliche habe ich viel vorgestellt. Wir sind auch von Turnier zu Turnier gefahren. Zum Teil so, also eigentlich alle selbst trainierte Pferde. Bisschen ein anderer Typ Pferde, also was heute vorgestellt wird, das waren damals einfach nur, ich sage mal, registrierte Quarter Horses. Das war's so. Das waren keine Pleasure-Pferde, das waren keine All-Around-Pferde. Das waren einfach registrierte Quarter Horses, die wir vorgestellt haben, so wie die waren. Das war aber damals bei fast allen so. Ich kann mich noch daran erinnern, so auf der, das war vielleicht in Augsburg oder so, wo die Miriam Girardini damals, die kam dann mit so einer Ladung Pferden angefahren und das waren so Handseat-Pferde und richtige Pleasure-Pferde. Das war zum ersten Mal, so richtig gesehen habe, guck mal, die sind dafür gezogen, dass die so mal Geschichten machen können. Das war so mein erster Kontakt mit einem spezialisierten Pferd, das zu sehen. Wir hatten damals einfach nur Quarter Horses, die wir versucht haben vorzustellen, in den Disziplinen, wo die reingepasst haben.
Genau. Und ich erinnere mich noch an eine schöne Pleasure bei uns auf dem Turnier auf dem Reitplatz, wo, glaube ich, du drin warst und auch der Ruben von Dorp mit diesem Buckskin, diesem hübschen.
Genau, genau.
Also,
das war so der Anfang dieser NSBA-Geschichte in Europa, war so eine von den ersten Klassen da.
Genau, also damals, aber ich, also findest du das auch, dass das eigentlich positive ist, weil wir so haben wirklich reiten gelernt, weil wir eben keine Spezialisten hatten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist für uns so, aber das ist auch hier genauso so. Die ältere Generation, die hat auch hier alles Mögliche geritten. Da musst du Roping-Pferde reiten, da musst du Reining-Pferde, Cutting-Pferde, was immer du irgendwie hattest. Da gab es keinen, der sich spezialisiert hat. Die Spezialisierung ist jetzt erst später gekommen, dass wir heute junge Leute haben, die nur Reining-Pferde geritten haben, die nur Pleasure-Pferde geritten haben, die nur ein Event gemacht haben. Das war einfach in unserer Jugend ein bisschen anders. Da haben wir geritten, was da lang kam und was nun ein Warmblüter war oder ein Pleasure-Pferd, wir haben alles geritten.
Ja, genau. Und dann bist du nach der Schule nach USA, erstmal so testweise zur Familie Carsten. Und wie ging es dann weiter für dich?
Ich bin dann zurückgekommen, musste mal damals meiner Mutter versprechen, dass ich mein Abi fertig mache, was ich dann gemacht habe. Hab dann, während ich das Abi gemacht habe, viel Unterricht gegeben, hatte Trainingspferde, auch dann damals alles Mögliche von Tinker über Araber, alles, was jemand geritten haben wollte, habe ich geritten und habe das dann nebenher mit der Schule gemacht und hatte dann eigentlich vor, mich selbstständig zu machen nach der Schule und in Deutschland weiter Pferde zu trainieren und dachte mir dann so nach der Schule, oh, jetzt mache ich immer 6 Wochen in den USA schnell so, weil ich jetzt die Möglichkeit habe. Bin dann damals zu NetPoint gegangen, nur so über den Sommer und dann haben die mich überredet, komm doch im Herbst nochmal wieder oder im Winter nochmal wieder und fangen die Zweijährigen an. Dann habe ich gesagt, ah, so mache ich nochmal 3 Monate schnell und dann aus 3 Monaten wurden dann 6 Monate und dann nochmal 3 Monate und dann auf einmal war ich da ein Jahr und hatte wirklich keinen Grund mehr zurückzugehen und bin dann hier praktisch, sag mal, hängen geblieben. Aber wirklich nur, weil ich aber zu lange hier war, um dann wirklich noch einen Grund hatte, zurückzugehen, außer meiner Familie.
NetPoint war ja damals die Irmgard de Goyle und der Ruben van Dorp, ne? 2 Holländer, genau, die sich quasi in Amerika selbstständig gemacht haben. Und dann hast du wahrscheinlich mit dem Ruben angefangen und dann mit Fred Thompson, dem Schweden, da weitergemacht, oder?
Genau, genau. Der Ruben hatte dann aufgehört, so nach, weiß ich, war da vielleicht 6, 8 Monate oder sowas. Da hat er aufgehört und da haben wir dann ganz normal weitergemacht. Und da war das Hauptgeschäft, die Zweijährigen zu reiten und zu verkaufen. Das war so das, was wir gemacht haben. Pro Jahr irgendwie 25, 30 Stück angefangen. Und die dann so in verschiedenen Stadien verkauft. Das war so das Hauptgeschäft, was den Trainingsbetrieb angeht dort. Da war immer noch mit Zucht und Decken und Quarantäne. Die hatten verschiedene Zweige. Gab es noch einen Reha-Zweig. Aber wo ich war in dem Training, ging es hauptsächlich um die Zweijährigen, die anzureiten, zu verkaufen.
Fürs Marketing quasi.
Genau.
Und da haben wir uns, glaube ich, auch nochmal gesehen. Da war ich während der Lehre dann auch mal 4 Wochen drüben und das muss so 2004, 2005 gewesen sein, oder? Roundabout.
Genau, und da haben wir 2 Autos noch runtergefahren nach Houston. Kannst du dich auch noch erinnern?
Mein Vater hat Autos gekauft und rübergeschifft.
Genau. Wir haben nachts nach Houston gefahren und sind dann, ich glaube, sind wir beide am nächsten Tag geflogen, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall mit den Pferden mitgeflogen, genau. Und ich weiß, dass mein Vater irgendwie eine Cutting-Stute, eine nette gekauft hatte, die aber perfekt unterkreuzen kann und wo du mir sehr geholfen hast, diesem Pferd Kreuzen beizubringen. Also überkreuzen im Turn. Ja, das sind so die schönen Erinnerungen, ne? Und wie ging es dann weiter für dich nach NetPoint?
Nach NetPoint, da war ich, glaube ich, 3 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Und war dann gut, so was die jungen Pferde angeht, hatte einen guten Plan, so in welche Richtung das gehen muss mit den Jungen, aber hatte so das Gefühl, okay, an den Älteren, da fehlt mir wirklich was. Und wir hatten einfach nicht die Älteren, das war einfach nicht der Betrieb, das dort zu lernen. Und bin dann zu Casey Hinton gegangen. Wir haben da damals unglaublich viele Non-Pros gehabt und ganz viele ältere Wallacher und 14-Jährige, 13-Jährige, die immer noch sich vorstellen haben lassen. Und habe da einfach gelernt, die Älteren zu reiten, Unterricht zu geben und zu schulen. Wie kannst du Pferde lange erhalten? Wie kannst du die vorbereiten auf die für die Non-Pros? Hab dort gelernt, aufs Turnier zu gehen, weil er dann zum Beispiel auch mehr von 6 Pferdeanhängern gegeben hat und eine Kreditkarte. Und dann habe ich 6 Stück mitgenommen aufs Turnier und der ist in die andere Richtung gefahren mit einem anderen Anhänger. Hab da so den Teil gelernt, so diese älteren Pferde, was den Unterricht angeht, wie man Kunden behält, Kunden macht. Das sagt er heute noch. Er sagt immer, du kriegst keinen neuen Kunden, du machst neue Kunden. So Geschichten habe ich dort einfach gelernt, um Und das hat wirklich viel geholfen. Wir machen heute noch so ein paar Geschichten, so auch an Bürogeschichten, die ich dort gelernt habe. Das war eine wichtige Zeit für mich. Da war ich auch noch mal, glaube ich, 3,5 Jahre oder auch ein bisschen über 3 Jahre. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ich kann jetzt die jungen Pferde reiten, ich kann mit den Älteren gut zurande kommen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, sind so diese Age-Event-Pferde. Wir haben zwar beim Casey auch immer für Tore die Pferde gehabt und Derby-Pferde gehabt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, da fehlt mir was, da war ich einfach nicht gut genug. Und bin dann damals zu Tommy Cutchen gegangen und habe versucht, dann diese Lücke zu schließen, wo ich eben die Age-Event-Pferde, das heißt für Tore und Derby-Pferde, hatten wir viele, haben 3 auf jedem Turnier vorgestellt und habe da versucht, so diese Lücken zu schließen. Das war so mein Werdegang. Also ich war Assistant Trainer für 10 Jahre.
Ja, das ist ja sehr löblich. Und es ist ja eigentlich, es ist nicht der einfachste Weg, weil man fleißig ist und viel arbeiten muss, aber man lernt natürlich unheimlich viel. Ich glaube, sich so früh schon selber selbstständig zu machen, birgt auch viele Tücken.
Ja, glaube ich auch, weil du dann selber noch so viel lernst und so viele Fehler machst, während du selbstständig bist. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Das ist immer so dieses Ziel, das sehe ich viel, dass junge Trainer sich selbstständig machen wollen. Aber da ist noch genug Zeit, um selbstständig zu sein. Aber versuchen, so viel wie möglich zu lernen und auch nicht nur Verantwortung zu haben. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Wenn du erstmal selbstständig bist, hast du viel Verantwortung und Schulden und den ganzen Kram. Deswegen lieber lang genug Assistant Trainer sein, bis man sicher genug ist und auf alle möglichen Fragen auch eine Antwort hat. Was das Training angeht, aber auch was das Geschäft angeht.
Also ist natürlich super, dass du da auch beim Casey den Umgang mit den Kunden gelernt hast, weil ich glaube, das ist das, was vielen jungen Trainern so schwerfällt. Die machen das ganz gut mit den Pferden, aber man ist ja Dienstleister und der Kunde bezahlt einen. Ne?
Genau, und der hat viel mit uns darüber geredet, wie mit den Kunden umzugehen ist und warum das mit dem Kunden und warum das mit dem Kunden. Aber auch so, wie gesagt, wir mussten auch so ein bisschen Bürogeschichten machen. So, wenn wir vom Turnier nach Hause gekommen sind, mussten wir unsere ganzen Kostengeschichten ausfüllen, was gekostet hat, was wie berechnet werden muss. Und wie gesagt, wir machen heute noch so ein paar von den Formularen, die wir damals hatten beim Case, die haben wir heute in unserem Betrieb auch, wie wir die ausfüllen, wo was aufgeschrieben wird, wie das berechnet wird. Da habe ich viel da gelernt, was die Geschäftsseite angeht.
Ja, super. Ja, deine Firma heißt ja Petrol Reining Horses, weil du nicht allein bist. Du hast ja auch während der Zeit deine Frau, die Melanie, kennengelernt, richtig?
Genau, ich habe die Melanie kennengelernt, da war ich... Das war schon lange her. Das muss ich wieder mal überlegen. Ja, bestimmt 14, 15 Jahre her. Und wir haben geheiratet hier vor, ich glaube, 12 Jahren. Und haben 2 Kinder, das ist die Lainey und die Ellie, die beide auch reiten. Lainey wird 10 hier in der Woche. Die Ellie wird 8 in ein paar Monaten. Und wir machen das so alle zusammen.
Ja, das ist natürlich, also deine Frau ist auch Profitrainerin?
Ja,
okay.
Die reiten sehr viel weniger. Das heißt, in der normalen Zeit, wenn die Kinder zur Schule gehen, die Kinder gehen zur Schule von 8 bis 3, dann ist sie hier, reitet ihre, aber ist dann danach auch nicht mehr da. Das heißt, sie macht das nicht Vollzeit, das geht einfach mit den Kindern nicht. Aber die macht viel Unterricht und reitet so 3 bis 4 Stück in der Zeit.
Und habt ihr noch irgendjemand fürs Büro angestellt oder macht ihr das alles selber?
Ja, wir machen viel selber. Ich habe eine Bürohilfe, kommt einmal die Woche und sortiert so ein bisschen und macht ein paar Geschichten. Aber wir machen einen Großteil davon immer noch selber. Das hat sich einfach für uns so ergeben, dass wir das selber viel machen.
Genau. Und dann seid ihr gerade auf eine andere Anlage umgezogen, habe ich mitbekommen.
Ja.
Und wie sieht die Anlage aus? Ist es gepachtet oder ist das vom Kunden?
Nee, wir haben früher gemietet, auch für eine lange Zeit. Wir haben 10 Jahre lang gemietet, als wir uns selbstständig gemacht haben. Haben wir 10 Jahre lang gemietet von das waren damals auch Kunden und sind auch heute immer noch Kunden. Und das kam einfach so eine Zeit, wo wir irgendwas anderes machen wollten. Wir mussten ein bisschen näher an unser Haus ran. Wir waren so rund 20 Minuten von unserem Haus entfernt. Und wir haben gedacht, weißt du was, vielleicht können wir was finden, was ein bisschen näher ist. Und haben lange rumgesucht, nichts gefunden, bis wir das hier gefunden haben. Dann haben wir die Anlage hier gekauft. Das heißt, wir haben immer noch unser Haus und daneben dazu noch jetzt die Anlage. Das ist eine 40-80 Reithalle, hat 32 Boxen und 15 Hektar mit so Weideland. Und dann noch ein paar Paddocks, unsere Zweijährigen sind zum großen Teil noch alle draußen. Aber ansonsten, da ist kein Haus. Da ist ein Apartment im Stall für den Herrn, der uns hilft beim Füttern und Misten. Und ja, das läuft so ganz gut.
Ja, das ist ja auch ein großer Schritt, sich eine eigene Anlage zu kaufen. Ne?
Ja, sehr groß.
Ja, Respekt. Ja, sehr cool. Ja, wie viele Pferde habt ihr bei euch an der Anlage?
Wir versuchen, sowas unter 30 zu reiten. Das heißt, wir versuchen, je näher wir an 20 dran sein können, umso besser. Manchmal wird das ein bisschen mehr machen oder dann auch, aber wir versuchen immer wieder Zahlen so runter zu reduzieren, dass wir nicht mehr als 30 Stück reiten. Und dann, wie gesagt, manchmal haben wir auch nur 20. Ich glaube, im Moment haben wir wenig, müssen nur so um die, weiß nicht, vielleicht 22 sein, die wir reiten. Und dann, was so noch Zuchtschutfohlen und den ganzen Kram angeht, da sind dann noch immer so vielleicht nochmal 20 bis 30 Stück.
Das heißt, ihr züchtet selber?
Wenig. Wir nehmen Embryos aus den guten Stuten, wenn die Besitzer uns da irgendwie mithelfen wollen, was machen wollen, dann haben wir Embryos, zum Beispiel ein Embryo für nächstes Jahr und dann habe ich eine Stute, die gehört mir im Partnership, die ist tragen, das heißt, wir kriegen nächstes Jahr nur zwei eigene. Der Rest ist alles Kundenpferde.
Okay, also seid ihr auch ein Pensionsbetrieb?
Genau, auch was wir decken, sind in der Regel fast alles Kundenpferde. Das ist einfach nur ein Kundenservice, das für den die Zucht machen. Mhm. Zum Teil behalten wir die Stuten hier und ziehen die Fohlen auf, zum Teil nehmen die mit nach Hause. Aber das ist einfach ein Kundenservice, den wir hier machen, dass wir für die komplett die Zuchtgeschichte machen, in welche Richtung die auch immer gehen wollen. Wir regeln das, managen das. Und dann, wenn die Stuten tragend sind oder deren Recip-Stuten soweit sind, dann nehmen die entweder mit nach Hause oder wir behalten die.
Ich meine, das bietet sich ja an, weil 15 Hektar Land, das ist ja schon ein bisschen was, ne?
Genau, wir haben 15 hier, wo die Anlage ist und dann nochmal 18 zu Hause, wo unser Haus ist. Wo zu Hause ist fast alles, was so die Zuchtgeschichte angeht. Da sind die ganzen Recip-Stuten, da sind die Stuten mit Fohlen, Jährlinge. Wir versuchen das zu trennen, wenn wir können, dass sie nicht auf derselben Anlage sind wie die Trainingspferde, weil hier ist das ja mit den Krankheiten ein bisschen Ärger. Das heißt, je mehr man die räumlich trennen kann, umso einfacher ist es. Ja. Es ist immer schwierig, die Turnierpferde auf derselben Anlage mit den Zuchtpferden bei uns zu haben.
Okay. Und habt ihr da, also woraus besteht euer Team? Was das sagt ihr? Also ihr habt eine Dame fürs Büro, die euch hilft. Dann habt ihr noch einen Mann, der auf der Anlage die Pferde versorgt. Aber das ist genau. Ja nicht alles, oder?
Und dann haben wir ein bis zwei Assistants immer, die zum Teil satteln und auch mit reiten. Bei uns reitet jeder, egal auf welchem Level. Wir finden da irgendwie eine Möglichkeit, für die besser zu werden und zu lernen. Das heißt, jeder, der bei uns noch im Stall mitarbeitet, sattelt und reitet auch.
Okay, das arbeitest du da
auch? Da sind im Moment noch zwei Mädels. Das heißt, wir machen das Ganze nur mit insgesamt drei Angestellten im Augenblick. Melanie, ich und dann drei Angestellten.
Okay. Und die Assistants, sind das auch viele Europäer oder eher Amerikaner?
Ja, das waren immer viele Europäer, auch Kanadier. Jetzt mit Covid und der ganzen Geschichte, wo keiner richtig reisen kann, hat das ganz schön abgenommen. Das sind jetzt im Augenblick beides Amerikaner.
Okay, aber da bist du generell offen für? Also kann man als Deutscher, wenn man sagt, ich würde gerne mal ein halbes Jahr nach Amerika und so, könnte man sich da bei dir melden?
Ja, absolut. Okay.
Ja, sehr cool. Meine Schwester war ja schon bei dir. Ich war ja indirekt bei dir mit Netpoint. Und es ist halt immer toll für uns Europäer mal rauszukommen und einfach die andere Seite zu sehen. Ne?
Genau, und ich glaube auch einfach, es gibt ja bei euch genug Lernmöglichkeiten. Aber du musst ja nicht hierher kommen, nur wegen dem Lernen. Aber auch einfach das mal zu sehen und mal zu sehen, wie es komplett anders ist oder auch wie es dasselbe ist. Das ist einfach toll. Ich glaube, das ist immer eine Erfahrung für eine junge Person, das einmal zu sehen.
Ja. Und warum ist Reining deine große Leidenschaft? Oder wie kam es, dass du sagst, ich werde jetzt komplett Reining-Trainer?
Ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Auch nicht so arg schnell. Das ist nicht so eine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Jetzt mache ich nur noch das. Sondern das ging immer mehr und mehr in die Richtung. Und dann bei Netpoint hatten wir eben nur Reining-Pferde. Und dann habe ich nur das gemacht und habe irgendwie die Allround-Pferde nicht wirklich vermisst. Manchmal jetzt, wenn man seit, weiß nicht wie viele Jahren, nur Reining-Pferde reitet, wird es schon mal ein bisschen langweilig. Das ist schon, weißt du, wenn du denen immer alles dasselbe beibringst. Das heißt, wir haben so ein bisschen mit Ranch-Riding auch gemacht, nicht viel, aber ein bisschen. Und aber wie gesagt, so ab und zu, jetzt gucke ich schon mal in eine andere Richtung auch. Das Problem ist nur, jetzt habe ich keine Zeit, irgendwas anderes zu machen, weil einfach das ist so eng mit den Kindern und Chef und ich habe einfach keine Zeit, noch was anderes zu reiten. Ich würde schon gerne noch was anderes reiten, einfach für meinen eigenen Spaß auch. Aber wie gesagt, zeitlich ist es im Moment einfach fast unmöglich.
Vor allem, wenn man jetzt eine eigene Anlage hat, dann ist ja auch nochmal eine andere Verantwortung.
Dann endet das sowieso nie. Dann hört man einfach abends auf und fängt am nächsten Morgen wieder an. Aber das endet sowieso nie.
Ja, aber du, ich meine mich zu erinnern, dass das erste Jahr Ranch Riding World Show eine Jugendliche von dir gewonnen hat. Kann das sein?
Genau, das war eine Jugendliche von uns. Die reitet auch heute noch bei uns mit sehr viel weniger, weil die jetzt studiert und einfach nicht die Zeit hat. Die hat eine Zweijährige im Training für nächstes Jahr. Und damals, als das so anfing, habe ich das so mitgekriegt und mir überlegt, was, lass uns das mal angucken. Und die war gut, die war sehr gute Reiterin und hatte auch ein sehr, sehr gutes Pferd. Und für die Ranch Riding oder der war ein Rainer, aber der war der richtige Typ. Mhm. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen Hilfe geholt, habe ich auch gesagt, weißt du was, ich kann das nicht alleine machen, weil ich nicht genug weiß. Da sind wir damals zu dem Mosan McKibben, ich glaube, einmal gefahren, vielleicht auch zweimal. Und haben uns so ein bisschen so helfen lassen, wie das genau läuft, wonach suchen wir, wie soll das aussehen. Und das hat dann super geklappt. Die hat die Youth World Show gewonnen. Und die hat dann, nicht das Folgejahr, aber das Jahr danach, haben wir das wieder gewonnen mit einem anderen Wallach. Dann hatte sie das richtig raus. Da haben wir uns immer noch so ein bisschen Hilfe geholt und versucht, weißt du, mit Karen McChristian hat uns damals geholfen beim zweiten Mal. Weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, ich war fit genug. Ich hatte so, was wir beim ersten Mal gemacht hatten und so ein bisschen danach noch, hat die auch rumgeforscht, aber wusste nicht genau, ob ich fit genug bin und haben wir uns so ein bisschen einfach helfen lassen, was die Präsentation angeht. Das Training konnten wir hier machen, das war kein Thema, aber einfach wie das zu präsentieren war, haben wir uns da Hilfe geholt. Das heißt, sie hat zweimal die Youth World Show gewonnen, die Shelby.
Ja, cool. Das ist ja auch was ganz Neues gewesen. Mittlerweile ist es ja etabliert, aber damals wusste ja keiner so richtig.
Genau. Da hat sich auch viel geändert seitdem, dass viel bessere Struktur, auch was das Richten angeht, reingekommen, das einfach viel besser sortiert heutzutage, als es damals war.
Ja, ja. Ja, du bist ja auch Richter, habe ich gelesen. Mhm. AQHA und NHA oder?
Nur NHA.
Nur NHA. Und wie oft muss man dann im Jahr richten oder wie oft richtest du?
Bei der NHA musst du gar nicht richten. Das heißt, du kannst auch ein Jahr lang gar nichts machen. Ich mache immer nur so Geschichten, ich nenne es immer Destination Judging. Das heißt, ich will immer nur hin, wo es irgendwo schön ist oder wo ich es sehen will. ich sag mal, was das Finanzielle angeht, was das Richten ist, ist es besser, Kurse zu machen, als zu richten. Deswegen so ab und zu, ich suche mir so nette Geschichten aus, wenn die anrufen und irgendwie in Florida was machen wollen. Oder ich habe zum Beispiel, nicht dieses Jahr, aber das Jahr davor, glaube ich, habe ich die große Araber-Show da gerichtet, die in Scottsdale, Arizona haben.
Cool, ne? Ja.
Und so, weißt du, so Spaßsachen, weißt du, wo ich einfach gerne mal sehen würde, gerne mal sein würde. Und das heißt, ich suche mir so Sachen raus. Ich richte nicht so arg viel. Ich glaube, ich habe für dieses Jahr gar nichts. Das Ding, was das Richten angeht, ich lerne jedes Mal was. Wenn du den ganzen Tag da sitzt und dir das anschaust, dann merkst du so, wie zum Beispiel, jemand verkauft dir was sehr gut, weißt du, wo die einfach einen Rand und gut zeigen, weißt du, wo ich immer wieder nach Hause komme und auch was gelernt habe davon. Deswegen mache ich das gerne, weil das so ein bisschen mir auch weiterhilft. Aber ich habe das auch ein bisschen bei den Kursen, wenn du viel unterrichtest und viel Kurse machst, du wirst auch selber besser. Wenn du es nämlich 50 Mal erklärt hast und das so erklären musst, dass jemand anders das versteht, wirst du auch selber besser und es wird klarer für dich. Das heißt, ich mache beides, Richten und Kurse, auch für mich, weil ich davon was mitnehme.
Ja, sehr cool. Ja, das ist ja das Schöne an unserem Job, dass man ja nie fertig gelernt hat, ne?
Genau. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle teilen, ist, dass wir gerne lernen. Wenn du nicht gerne lernen willst, wirst du hier nicht erfolgreich sein, sondern jeden da rauszugehen und zu gucken, ob ich nicht irgendwas besser machen kann, ob ich nicht was klarer machen kann, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Ich glaube, das ist so unser Drive für uns alle, die halbwegs Erfolg haben.
Ja, sehr schön. Apropos Erfolg, du warst 2014 bei der NRHA Horseman of the Year oder wie hieß der Titel genau?
Ja, Horseman of the Year, ja.
Und das ist was? Das muss unsere deutschen Klientel jetzt erklären.
Das wird gewählt von anderen Profis. Das heißt, die Profis wählen dann, wer ist herausstehend. Und herausstehend ist so ein bisschen mehr, was du tust, nicht nur für dich, sondern auch für die Branche. Ich habe damals viel Vorstandsarbeit gemacht und viele neue Ideen versucht vorzubringen und habe relativ viel bearbeitet, was den Verband angeht. Mhm. Das war mit ein Grund, warum wir nicht gewählt haben. Und dann einfach versuchen, die jemanden zu wählen, den du, ich sag mal, vorzeigen kannst, der ein gutes Geschäft betreibt, der viel für die Branche tut, viel für die ganze Reitszene tut. Das sind so die Leute, nach denen die suchen, wenn die diesen Titel vergeben.
Ja, sehr schön. Ja, Glückwunsch. Das ist natürlich als Europäer wahrscheinlich auch nicht gängig, dass man das dann bekommt.
Nee, nicht gängig, aber auch, was mir fast mehr wert ist daran, dass es deine eigenen Leute, das heißt die Leute, die genau das machen, was du machst, wählen.
Also die Anerkennung der anderen Profis.
Genau, das hat einfach, weil die genau wissen, wie es wirklich aussieht, wie die Realität ist und sich nicht so leicht blenden lassen, wie manchmal andere Kunden.
Ja, die in der Szene sind, schauen doch nochmal anders drauf, ne?
Genau, genau.
Ja, sehr schön. Wie noch eine andere Sache zu euren Pferden, also die Haltungsform ist ja immer ein Riesenthema, egal ob in Amerika oder Deutschland. Ich war auch ein paar Mal in den USA. Wie leben so eure Sportpferde? Kannst du das kurz erklären? Also was habt ihr? Ihr habt wahrscheinlich Boxen und Paddocks?
Genau, die haben Boxen und die kommen dann raus eben auf den Paddock zum Rumrennen und Spielen ungefähr zweimal die Woche. Jedes Pferd kommt jeden Tag raus.
Ja.
Das heißt, die werden geritten oder gehen ebenfalls in die Turnouts raus.
Okay, und habt ihr einen Walker, also eine Führanlage?
Noch nicht. Wir haben wir hier noch nicht geschafft, aber wir arbeiten gerade dran, versuchen einen Walker noch aufzubauen, dass die, weil das Problem ist immer so ein bisschen, wenn es regnet. Wir haben einen so einen kleinen Auslauf, der ist überdacht, wo die reinkommen dann, aber davon hast du auch nur einen. Das heißt, wenn du irgendwie 10 Stück rauskriegen musst, wird das ein bisschen schwierig. Deswegen der Walker würde uns helfen, gerade wenn es regnet, dass sie auf jeden Fall raus.
Und dann ist es wahrscheinlich auch recht heiß bei euch zum Teil, oder?
Ja, heiß ist es. Wir hatten es diesen Sommer noch nicht so richtig schlimm. So vielleicht 33, 34 Grad. Wir hatten viel Regen für uns, wo man sich normalerweise in Texas nicht drüber beschwert, aber es war ein bisschen arg dieses Jahr, weil wir echt jeden zweiten Tag hat es geregnet. Bisher, jetzt wird es langsam, jetzt hört es auf. Und die Hitze ist auf jeden Fall ein Thema hier. Die Hitze ist, sage ich mal, sehr viel schwieriger als die Kälte, weil Pferde können Kälte wesentlich besser ab als Hitze. Oder ich sag mal, alle Lebewesen, egal ob das nur Rinder, Pferde, Hunde sind, denen geht es in der Regel immer besser, wenn es kalt ist, als wenn es so heiß wird. Das heißt, mit der Hitze muss man schon vorsichtig sein hier, im Sinne von, wie du die reitest, musst deinen Tag planen, welche Pferde wann wie geritten werden. Zum Beispiel hier kannst du nachmittags nicht reiten. Wir reiten zum Beispiel für die Zweijährigen hier nachmittags, weil die ein leichteres Programm haben. Wenn dem zu heiß ist nach 15 Minuten, dann ist das auch okay, dann höre ich mit dem auf. Mit dem Dreijährigen kann ich mir das nicht unbedingt erlauben. Das heißt, ich reite den morgens, wenn es kühl genug ist, damit ich genau weiß, ich kann mein Programm mit dem machen. Und wie gesagt, man muss schon ein bisschen aufpassen. Auch so nachmittags kommen keine Pferde raus. Wir versuchen, die alle morgens rauszutun und versuchen, das eben so zu gestalten, dass sie mit der Hitze keine Probleme kriegen.
Ja, sehr schön. Ja, das hört sich ja schon sehr gut an für den ersten Teil. Jetzt kommen noch 2, 3 Fragen. Und erstmal, würdest du rückblickend an deinem Werdegang irgendwas ändern?
Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube nicht wirklich. Ich würde vielleicht ein paar Kleinigkeiten anders machen, aber im Großen und Ganzen würde ich es ähnlich machen.
Ja, ich meine, das hört sich ja wirklich super an, dass du Trainer mit verschiedenen Schwerpunkten wie Klientel, Pferdealter etc., dass du das alles durchlaufen hast, ne? In einzelnen
Ja, genau, das hat sich damals, ich habe mir das damals schon auch überlegt, aber so ein paar Sachen haben sich auch ergeben. Ich meine, ich hatte auch mal Glück zwischendurch, dass ich irgendwo genommen worden bin oder angestellt worden bin, dass das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, ein bisschen Glück gehört auch mit dazu. Und aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich würde nicht viel ändern.
Okay, aber es ist ja auch viel Fleiß. Ich glaube, die Amerikaner wissen die Deutschen zum Teil sehr zu schätzen. Also die motivierten, fleißigen mag ja jeder Trainer, ne? Weil du wirst ja nicht jahrelang irgendwo angestellt, wenn du keinen guten Job machst, ne?
Genau, das ist halt immer ein größeres Problem, was wir hier haben. Und ich glaube, das wird in Europa genauso sein, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die das machen wollen und die Motivation mitbringen und die richtige Motivation mitbringen. Das wird immer schwieriger hier. Ich weiß noch, als ich Assistant Trainer war, da hast du dann irgendwo angerufen und dann hat er sich das erstmal überlegt, ja, ich weiß nicht, ich habe hier noch 2 andere Jungs, mal gucken, wenn ich was frei habe. Heute ist das ganz anders. Heute kannst du bei jedem Million-Dollar-Reiter anrufen, sagst, ich will morgen anfangen, sagen die, ja komm, egal was du kannst oder nicht, weil wir einfach nicht genug Leute haben, nicht genug junge Leute, die das weitermachen wollen und arbeiten wollen. Und das hat sich schon sehr geändert. Wie gesagt, als ich versucht habe, Jobs zu kriegen, dann musstest du ja mal anrufen, dann hat das eine Woche gedauert, bis du einen Rückruf gekriegt hast und dann mal sehen und so. Aber heutzutage, wie gesagt, egal wo du anrufst, dann bist du morgen angestellt.
Ja, dann habe ich noch 2 wichtige Fragen. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt schon stelle oder später. Vielleicht kannst du einmal kurz, ich habe mir 2 Fragen für dich extra überlegt. Was wäre ein Grund für dich, zurück nach Deutschland zu kommen? Also was findest du so gut an Deutschland im Verhältnis zu USA, dass du sagst, das wäre ein Grund zurückzukommen, egal welche Richtung?
Ich sage mal, das Wetter im Sommer, und das sagen bestimmt nicht viele Deutsche, das ist schon sehr verlockend. Weißt du, wenn du hier aus 38 Grad kommst und gehst nach Deutschland und da ist 26 Grad, das ist schon irre, weißt du. Und so ein paar Sachen, auch so das Draußensitzen in Deutschland, ein paar Sachen, was das Leben angeht, sind schön in Deutschland. Ich würde aber nicht wieder zurückkommen, um Pferde zu reiten. Das heißt, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, kann ich mir schon vorstellen, dass ich einen Teil meiner Zeit wieder in Deutschland verbringe, auf jeden Fall. Aber nicht um zu arbeiten.
Okay. Genau. Und was ist dann für dich der Vorteil in den USA, jetzt abgesehen von deiner Frau und der Familie natürlich?
In den USA, das ist nicht einfach. Es ist schon ein hartes Geschäft mit viel Konkurrenz und du musst schon die ganze Zeit am Ball bleiben. Aber insgesamt gibt es mehr Möglichkeiten, gerade in unserer Gegend. Du kannst hier fast beim Mittagessen ein Pferd verkaufen. Also dann triffst du einen, den hast du irgendwann mal getroffen vor 4 Monaten. Und er sagt, hey, was hast du denn zu verkaufen? Dann sagst du ihm was, dann kannst du auch immer fast da, dann kommt er sofort nach dem Mittagessen vorbei und guckt dir das Pferd an. Hier gibt es viele Möglichkeiten und insgesamt die Stimmung in dieser Umgebung hier, nicht nur was die Pferde angeht, sondern was das Gesamtgeschäft angeht, ist, da wird immer viel bewegt und viel gemacht. Das heißt, du kannst hier, wenn du irgendwie an der Tankstelle sitzt, immer so alte Männer, die trinken morgens Kaffee. Wenn du da irgendwas brauchst im Ort, wenn du irgendwie einen Bagger brauchst oder du willst einen Traktor kaufen, gehst du einmal morgens hin und fragst einfach, hat einer einen Traktor zu verkaufen? Will einer ein bisschen Baggerarbeit machen? Da findest du auch sofort jemanden. Das halt hier wird halt alle Nase lang bewegt, gehandelt. Das macht einfach Spaß, weil es einfach so eine positive Umgebung ist, wo immer irgendwas geht und immer irgendwas gemacht wird und es immer eine Möglichkeit gibt.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen von der ersten Runde. Und zwar ist das, was wollte der kleine Sebastian als Kind immer werden?
Erstmal gar nicht Pferdetrainer. Du, das war so weit von mir entfernt. So, wie gesagt, ich habe nicht wieder angefangen zu reiten, bis ich 10, 11, 12 war. Oh, ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich hatte so die normalen Geschichten, so Feuerwehrmann, vielleicht Astronaut, kann ich mich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Das klingt ein bisschen komisch. Also Finanz hat mich auch immer interessiert. Also so Kostenrechnungen selbst. Da kann ich mich dran erinnern, als ich ganz jung war, habe ich immer dran gedacht, irgendwie so Kostenrechnungen zu machen. So eine Finanzgeschichte war schon ziemlich früh in meinem Kopf drin.
Ja, ist ja eine gute Grundlage für dein heutiges Leben, um die Finanzen im Blick zu halten.
Ja, auf jeden Fall.
Und was würde der große Sebastian dem kleinen Sebastian sagen, was er geworden ist?
In welchem Sinne, wie meinst du das?
Ja, wie würdest du deinen Job beschreiben oder dein Leben, was du heute führst?
Ja, viel, viel Arbeit. Ganz gut Stress auch, das hat aber mehr mit der Selbstständigkeit zu tun als mit den Pferden. Aber auch eine große Belohnung, wenn man denn gerne arbeiten möchte. Ja. Wie gesagt, wenn du es leicht haben willst, nicht der richtige Job oder nicht das richtige Leben, sage ich mal. Aber wenn du gerne arbeitest, dann ist es auf jeden Fall das richtige Leben.
Ja, ich habe gerade den Podcast vom Andrea Fapani gehört und er hat gesagt, oder irgendwer hat in diesem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, welche Folge, Success, being successful means being comfortable when others are uncomfortable.
Ja.
Ja. Und das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Das ist ja auch so dieser Turnierstress. Ne? Wenn alle im Stress sind, muss man als Profi, ich nenne das immer positiven Stress, man muss aber trotzdem alles im Griff haben.
Genau, genau.
Sonst bist du auch kein guter Showreiter. Ne? Also das ist einfach, den Stress musst du abkönnen und musst ihn regeln können und musst trotzdem deinen Kunden auch helfen können. Ne?
Ja. Und ich glaube, dass wenn man erkennt, ich bin in dieser Situation, dann ist es einfach am Anfang, erkennst du die Situation nicht richtig, da hast du dieses Stressgefühl und Druck, aber du kannst das nicht richtig verarbeiten. Wenn da genug in der Situation drin bist, dann erkennst du die Situation und weißt genau oder weißt besser, wie du das regeln kannst, was das auskommen wird, wie es funktioniert und was von dir erwartet wird. Aber du musst einfach, ich glaube, genug in der Situation sein, wo du das immer besser abkannst.
Genau, und da braucht man halt viel Erfahrung, weil wenn man viel Erfahrung hat, ist man souverän und kann auch besser das für sich sortieren. Ne?
Ja.
Genau. Dann noch die allerletzte Frage, was würdest du selber zu dir selber sagen, was deine Stärken und deine Schwächen sind?
Eine meiner Schwächen ist Kommunikation. Ich arbeite da viel dran und muss mich immer wieder zwingen, mit Leuten zu reden und aber es passiert auch immer wieder, dass ich mir denke, oh Mann, ich hätte letzte Woche anrufen sollen und mich darum kümmern sollen, was immer das ist, in welcher Situation. Das heißt, Kommunikation ist was, wo ich immer dran arbeiten muss. Ich habe so in der Situation kein Problem damit. Das heißt, mit einem Kunden zu kommunizieren, der auf einem Pferd ist, das ist nicht schwierig. Aber es ist immer wieder dieses Aufraffen, den Anruf zu machen und das zu regeln und mit denen darüber zu reden und so. Da muss ich mich immer ganz schön zwingen. Eine andere Schwäche ist, die ich stark merke, ist, dass ich manchmal nicht mutig genug bin, teure Pferde zu kaufen. Weil ich immer versuche, das immer so zu regeln, dass wenn irgendwas passiert, dass ich dann wieder heil rauskomme und das Pferd wieder für dasselbe Geld oder mehr verkauft kriege. Und das ist einfach schwierig in dem heutigen Klima. Wir reiten so gute Pferde, die kosten alle ein Heidengeld. Und da muss man einfach ein bisschen souveräner sein, als was ich bin, was das teure Pferdekaufen angeht. Das ist aber nicht einfach. Und ich arbeite da auch dran. Aber wie gesagt, das sind so meine größten Schwächen, die beiden. An Stärken, dass ich gut rechnen kann, dass ich immer weiß, was was kostet und wann es sich nicht lohnt, das zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Und dann so zu koordinieren und manchmal an so manchen Tagen, wenn hier viel los ist, du wirst dann zum Teil 80 Mal gefragt über verschiedene Sachen, so Angestellte, Kunden, dann noch ein Anruf, dann noch das, das zu sortieren und durch so einen Tag heil durchzukommen. Wie gesagt, manchmal ist es ganz ruhig, da reiten wir alle ganz normal durch die Gegend, alles ganz lässig, aber wie gesagt, gibt es schon Tage, gerade so vorm Turnier, weil du ja einmal auf das Turnier vorbereitest, das heißt, die Pferde aufs Turnier vorbereitet, hast du mehr Kunden hier und dann gleichzeitig sind wir oft dann weg für 2 Wochen, das heißt, ich muss ja hier auch alles regeln, das alles sortieren. Das heißt, so die letzten 3-4 Tage vor dem Turnier sind relativ stressig. Und das einfach zu sortieren und das alles noch auf die Reihe zu kriegen, das wäre auch, glaube ich, eine Stärke.
Also Logistik, ums Ganze drumherum.
Genau.
Ja, obwohl, wenn du sagst, dass dir da der Mut fehlt, teure Pferde zu kaufen, ist ja auch wieder bedingt durch deine Stärke, dass du gut mit Zahlen bist. Deswegen bist du vernünftig, weil man sieht es natürlich gerade viel in der Szene in Amerika. Da gibt es Leute, die sind unheimlich wohlhabend. Die können einfach mal eben für 100.000 Dollar ein Pferd kaufen. Das war nicht das Richtige. Das ist natürlich als professioneller Pferdetrainer, ne, hat man eine andere Grundlage. Ne?
Genau, eine andere Grundlage. Aber selbst für Kunden, die zu kaufen, ist das manchmal schwierig. Selbst wenn das um solche Summen geht, wenn die so 2-jährige Prospects kaufen wollen für 150, 175, 200, weißt du, da kann ja immer noch viel passieren, dass das gar nicht läuft. Dann überlegst du dir, oh Gott, da haben wir so viel Geld da rein investiert. Und am Ende, das, wie gesagt, das Pferd weiß nicht, was er gekostet hat. Also das funktioniert oder nicht. Du versuchst einfach, das so gut wie möglich abzuschätzen, wenn du die ausprobierst. Aber da kann auch tausende von Sachen passieren. Und das ist eben so eine Geschichte, da bin ich immer vorsichtig und versuche das immer so ein bisschen zu verlangsamen. Und wie gesagt, ich merke es auch an denen, dass wir nicht genug gute Pferde haben, weil wir eben so vorsichtig sind, was das Kaufen angeht. Aber wie gesagt, das ist eine Schwäche und ich versuche daran zu arbeiten, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach. An der Kommunikation zu arbeiten ist wesentlich einfacher, als daran zu arbeiten, sage ich mal so.
Ja, obwohl mein Vater als Pferdehändler sagt ja immer, es kann morgen tot in der Box liegen. Also wenn es heute jemand für Geld kaufen will, verkauf's. Ne? Also deswegen würde ich das gar nicht als Schwäche sehen, da bist du einfach sehr vernünftig, nennt man es so.
Okay, gut, das klingt besser.
Ja. Okay, Sebastian, dann vielen Dank für den ersten Teil. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.